Liebe Fugis, heute wissen wir wieder nicht, was wir verehren und was wir verachten.
Wir sprechen zum zweiten Mal über Kulturschlagzeilen und suchen die Haltung zur Gegenwart in der Gegenwart der Aufnahme.
Befindlichkeit schlägt Diskurs, Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit. In den Bruchstellen der Gegenwart stellen wir uns gemeinsam gegen bedingungslose Verehrung und bedeutungslose Verachtung. In ihrem wöchentlichen Podcast Fugengold vergolden Markus S. Kleiner und Marc T. Süß die Bruchstellen der Gegenwart mit Haltung.
Kulturschlagzeilen. Unsere neue Fugengold-Rubrik hat rasende Resonanz erhalten. Gewünscht wurde ein unmittelbar anschließendes zweites Blind Date mit ausgewählten Kulturschlagzeilen. Ende neu. In Ordnung. Wird gemacht. Heute also für euch, liebe Fugis, Kulturschlagzeilen, der zweite Teil von hier an blind. Wir wissen wieder nicht, worum es geht. Konkret, Marc weiß nichts von den Themen, die er verehren und verachten muss. Markus, also ich, geht es nicht anders. 6 Themen, 6 spontane Reaktionen, 6 Motti, die im Moment der Aufnahme entstehen. In der letzten Woche hatte das zur neuen Fugengold-Härte geführt. Marc ohne Gnade. Und Markus, hallo, worum geht's? Ich bin dagegen. Auf der Suche nach Verehrung.
Ja.
Ob wir uns heute dabei totlachen, werdet ihr hören. Sibylle Berg, Weltuntergang-Euphorie oder nur Liebe, Emma, Casper Felix. Nach der Kulturschlagzeilen-Blindverkostung suchen wir wieder gemeinsam die Haltung zu diesen 6 Themen. Schaltet also ein bzw. bleibt dran, um beim Zuhören mitzumachen und mit uns gemeinsam zu verehren, zu verachten und 6-mal eine Haltung zu finden.
Ah, Markus, schön. Schön, dass wir diese Rubrik direkt wiederholen können, ehrlicherweise. Ja. Wir haben nicht nur von den Fugis und den teilweise Beschlagzeilten feurige Resonanz bekommen.
Ja.
Sondern es hat mir ehrlicherweise auch großen Spaß gemacht. Und auch aus dem engsten Kreis flogen uns die Daumen nach oben gereckt nur so zu. Insofern richtig, richtig cool, dass wir wieder da sind. Wie immer gibt es einen wahnsinnig kleinen, kurzen Teppich, so eine Art Tischvorleger, wollte ich schon sagen, genau. Den Fugengold-Tischvorleger gibt es sozusagen. Markus, was passiert diese Woche bei dir?
So, mein Teppich-Highlight diese Woche war eine spontane Begegnung nach einem mittelmäßigen Kinobesuch. Wir haben morgen ist auch noch ein Tag gesehen. Es soll ein neorealistischer Kinofilm gewesen sein aus Italien. Es geht um das Frauenwahlrecht in Italien. Und ein Film in Schwarz-Weiß, der eine dramatische Familienszene darstellt. Die ZuschauerInnen werden so irgendwie auf den Weg der Abwege geführt. Man denkt, ah, komm, verlass deinen schlimmen Mann, verlass deine schlimme Familie, geh zu diesem wundervollen Nino, ja, brenn mit ihm durch. Aber das war nur die Fährte, die gelegt worden ist. Es ging wirklich darum, dass sozusagen das Wichtigste in der Entscheidung nicht war, den Partner und die Familie zu verlassen, sondern wählen zu können und das auch ernst zu nehmen und das zu tun. Dieser Film war leider auf vielen Ebenen schlecht umgesetzt und dann sind wir in eine Duisburger Bierkneipe gegangen, den Finkenkrug, der mit über 300 verschiedenen Biersorten aus der gesamten Welt ein verlockendes Angebot bietet, auch wenn die Musik und naja, die Umgebung diskussionsbedürftig ist, aber ich gehe da schon seit meiner Studienzeit hin, also ich weiß, worauf ich mich einlasse und wir saßen dann da. Haben ein wunderbares schottisches Whiskybier getrunken. Sarah hat ein Himbeerbier getrunken, um allen Gender-Klischees jetzt gerecht zu werden. Aber die haben wir uns selber ausgesucht. Und es war sehr schön. Und auf einmal huschte eine glitzernde, eine schillernde Person vorbei. Und ich habe das wirklich nur im Augenwinkel gesehen. Und ich wusste, dass diese Person im Ruhrgebiet ist, aber wir beide haben nicht gepeilt, dass wir beide zur gleichen Zeit im Ruhrgebiet sind. Und ich dachte, nee, das kann doch nicht wahr sein. Ist er es wirklich? Ich laufe hinterher Und erwischte bei der Zigarette, beim Drehen der Zigarette, den wundervollen, den einzigartigen Taz-Redakteur Ulrich Guttmeier, Autor unter anderem von diesem sehr, sehr schönen und wichtigen Buch Fugis, das ist euch allen sehr empfohlen. Wir sind die Türken von morgen, neue Welle, neues Deutschland, ein ganz herausragendes Buch. Ja, und wir haben uns sehr gefreut, dass wir uns gesehen haben, sind dann auf einen Abschiedsdrink in diese Bar gegangen und dann ging es halt, weil diese Kneipe sehr nah an meiner Wohnung ist, zu mir nach Hause. Es war sehr schön. Ich habe Drinks gemacht, ich habe Platten aufgelegt, wir haben viel gequatscht. Das war ein wunderschöner Abend und um 3.15 Uhr klopfte, nachdem viel von oben getreten worden ist, meine Nachbarin von oben stand vor der Tür und ich habe mir gedacht, ach, so einen moderativen Typen wie Ulrich Guttmeier, den schickst du an die Tür, du gehst nicht selber hin, das würde eskalieren, weil diese Szenerie an dieser Tür schon sehr oft passiert ist nachts und ich fand für 3.15 Uhr, du kennst ja meine Wohnung, du kennst den Tanzbereich, du kennst die Boxen, war es halt so, dass man sagt, mein Gott, ich bin in der mittleren Disco, es ist noch nicht Eskalationsstufe, aber meine Güte, Hauptsache die Musik ist gut. Naja, es wurde darum gebeten, dass dem Typen, Zitat Ende, also dem Typen gesagt werde, er solle seine komische Musik herunterregeln, es sei nachtschlafende Zeit. Und mit diesem guten Rat wurde die Musik heruntergeregelt, aber der Abend ging noch lange weiter und endete irgendwann kurz nach 5 in einem Moment der Erschöpfung. Ein wunderschöner Abend, wunderschöne Gespräche, ein großartiger Zufall. Das war sozusagen mein Highlight für das Dekordeckchen von Fugengold. Aber Marc, was hast du uns mitgebracht? Hast du uns eine Tulpe mitgebracht? Hast du uns eine Frikadelle mitgebracht? Hast du uns ein bisschen Gelsenkirchener Barock zum Hinstellen mitgebracht? Was war bei dir los?
Ich bringe euch Audioblüten mit, neue. Markus, du warst ja, ich weiß gar nicht, ob wir es hier erzählt haben oder ob das noch in unsere Pausenzeit fiel. Du warst ja kürzlich bei mir im Podcast zu Gast, im Sweet Spot Podcast.
Yeah.
Wo es so um Medien und Design und Markenentwicklung geht. Und wir haben richtig spannend über das Thema künstliche Intelligenz gesprochen. Und daraus habe ich eine Serie gemacht. Ich habe wahnsinnig viel gutes Feedback zu diesem Thema bekommen, viel interessierte Hörerinnen, viele Rückfragen und habe einen lieben Bekannten diese Woche zu Gast gehabt. Dr. Dirk Weiß hat lange Zeit, war Teil von einer Unternehmensberatungsgruppe und hat jetzt eine neue Company hier in Hamburg ausgegründet, die explizit Unternehmensberatung nur zum Thema künstliche Intelligenz machen. War ein mega spannendes Gespräch. Wir sind eine Stunde eingetaucht von wirklich ganz großen Weitblickthemen. Wie gehe ich das Thema KI als Unternehmerin an? Wie sieht eine Strategie dafür aus? Bis hin zu wirklich Alltagssachen. Welche Tools benutzt er eigentlich? Er hat was super Interessantes mir auch geschickt. Er hat so einen 3D-Körperscan machen lassen mit Stimmaufnahme. Und du siehst ein Video von ihm, wie in unserem Zoom-Call jetzt gerade, und er spricht mit dir. Ist aber komplett sein Avatar. Ist richtig, richtig Next-Level-Shit sozusagen. Genau, und über das und vieles mehr haben wir eine Stunde im Podcast gesprochen. Kommt Ende dieser, Anfang nächste Woche raus.
Liebe Fugis, auch wenn ich jetzt mehrfach im Sweet Spot Podcast sind und Marc und ich ganz enge Freunde sind, ich kann euch den Sweet Spot Podcast sehr empfehlen, weil jemand wie ich, der nicht aus dieser natürlich verachtenswürdigen Markenwelt kommt und Welt der Markenkommunikation, der neoliberalen Exzesse, lerne doch immer wieder wahnsinnig viel bei dem Podcast, wenn es darum geht, wie Storytelling, etwas, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftige, wie sieht es aus in der Markenwelt, wie baust du Brands auf, was ist heutzutage wichtig, wo geht die Reise hin, auch das KI-Thema und so weiter, wenn es immer wieder gespielt wird an Marketing, an Design und so weiter, finde ich wahnsinnig spannend. Wenn ihr den Podcast nicht kennt, hört ihn an, ihr könnt die Folge mit mir überhören, natürlich,
weil ihr schon so viel von mir. Auf gar keinen Fall, nein, wirklich, nein, die ist sensationell geworden auch.
Das sagst du,
das sag ich.
Du weißt, ich bin immer so selbstkritisch und so weiter. Bevor ich jetzt Bullshit-Bingo spiele, kommunikativer Art, möchte ich... was möchte ich eigentlich?
Ich glaube,
wir wissen heute gar nicht, was wir möchten.
Ich weiß, wir geben so einen Teaser wieder, wie letzte Woche. Das fand ich gut. Wir haben ja Schlagzeilen gescannt, füreinander Schlagzeilen rausgesucht. Du weißt nicht, was ich im Köcher habe. Ich habe keine Ahnung, was du wieder Gemeines mitgebracht hast. Ich sag mal so als Teaser, ich habe mitgebracht, bei mir geht's heute ein bisschen um Science Fiction. Es wird eine Meldung geben aus deinem universitären Kontext und es geht um Landwirtschaft im weitesten Sinne.
Okay, dann sage ich dreimal Verachtung schon an dieser Stelle, dann können wir gleich aufhören, das ist die kürzeste Fugenfolge überhaupt. Du, ich habe dir ein Gender-Thema mitgebracht. Ich habe dir ein Thema der ganz großen Träume und der Traumfabriken mitgebracht. Und ich habe dir abschließend, das muss ich tatsächlich überlegen, was ich abschließend gemacht habe. Ich muss diesen Raum füllen, was ich als drittes Beispiel gemacht habe. Ich scroll jetzt hier an meinem Bildschirm mal runter.
Das ist okay.
Ach so, ich habe dir ein künstlerisches Thema mitgebracht, weil im Bereich Kunst hast du ja noch Nachholbedarf. Wir wollen einfach mal sehen, ob wir zusammen lernen können und du eine Haltung zur Kunst der Gegenwart findest.
Fantastisch, mein Lieber. Lass uns noch eine Sache klären. Ich habe nämlich zwei Rückfragen bekommen auf Basis der letzten Episode. Wie wir das hier eigentlich oder wie die Hörenden das hier einschätzen können. Wir äußern uns ja hier zu Schlagzeilen, finden eine Haltung zu den Schlagzeilen und wir oszillieren ja immer so ein bisschen zwischen Haltung zum Thema dahinter, manchmal zur Medienlandschaft selbst. Lass uns noch drei Sätze verlieren dazu, wie wir diese Schlagzeilen einordnen, weil wir natürlich wie immer bei Fugengold nie die Menschen hinter den Schlagzeilen, hinter den Werken, den Büchern, den Film oder ähnliches persönlich kritisieren, sondern wir natürlich immer über das Werk sprechen oder die Headline oder den Medienbetrieb an sich, nicht wahr?
Absolut. Also wir suchen die Schlagzeilen aus nach den Themen, wo wir denken, das ist ein spannendes, ein aktuelles Thema. Wir suchen dann immer in dem Monat vorher und im aktuellen Monat, in dem wir uns befinden. Das ist diesmal wieder Februar und März. Wir beurteilen die Art und Weise der Schlagzeile, also wie klingt die Schlagzeile, was verspricht die Schlagzeile, was macht der Artikel, also denkt an den KDW-Artikel, den wir beide, den du verachtet hast und den ich performativ vorgetragen habe, weil ich ihn halt so interessant fand, sagen wir es mal so, von der Tonalität her und so weiter. Das heißt, wir sprechen über die Schlagzeilen, wir sprechen über den Artikel, wir sprechen aber auch über die Inhalte, über die Themen, über die es da geht. Das ist aber eine offene Geschichte, also wenn du jetzt einfach nur sagst, ich will halt nur über den Artikel sprechen, über die Schlagzeile, über die Art, wie ein Thema dargestellt wird, vollkommen in Ordnung. Wenn wir auch was zu den Themen sagen wollen, vollkommen in Ordnung. Das ist eine offene Runde und so weiter, die wir hier rangehen. Wir kritisieren also nicht die Personen hinter den Themen, aber manchmal ist es so, dass man natürlich eine hohe Inzidenz hat und sagt, also naja, Personen, die im öffentlichen Leben Dienstleistungen anbieten für andere Menschen, die dann wiederum einen großen Impact auf das Leben dieser Menschen haben, die dann diese Dienstleistung, diese Beratung und so weiter in Anspruch nehmen, dann ist es durchaus auch eine Kritik an der Haltung, an Entscheidungen, die Personen treffen, die diese Dienstleistung anbieten. Also insofern ist das auch ein Rahmen der Möglichkeiten, aber bezogen auf etwas, was öffentlich stattfindet und nicht auf der Ebene, weil wir kennen ja diese Personen nicht persönlich. Ja. Also dass wir irgendetwas hinein assoziieren, nur sozusagen die Ebene der öffentlichen Inszenierung. Genauso ist es ja auch, wenn es Feedback zu uns gibt, dann haben wir sehr oft, wir werden ja demnächst irgendwann wieder eine Veto-Folge auch mal machen, aber das wird noch ein bisschen dauern. Das war ja schön sammeln. Wir haben schon gutes Feedback bekommen, wo wir es uns diesmal komplett geben. Das heißt im Sinne, es wird nichts Positives stattfinden. Es wird nur harte und härteste Kritik an uns stattfinden. Das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, dass wir da nichts zurückhalten, sondern da auch ganz offen drauf reagieren. Und Haltung bedeutet eben auch bei uns immer Meinung. Und die Meinung ist dann etwas Persönliches, das du persönlich findest, das ich persönlich finde. Und das kann manchmal vielleicht ironisch sein, ironisierend sein, das kann vielleicht auch mal Disrespect sein. Aber das ist dann sozusagen mit der Bereich der Meinung selbst. Das machen wir aber dann nur sozusagen in Fällen, wo es das so sehr herausfordert, dass auch das sein muss. Aber wir lassen uns hier keine großen Grenzen vorgeben und machen das so, wie wir das denken. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen, oder?
Sehr schön, Markus. Dem kann ich nicht viel hinzufügen. Dann lass uns doch mal schauen, was wir diesmal an persönlicher Haltung, Meinung und vor allen Dingen vielleicht dem einen oder anderen zugespitzten Motto zur Schlagzeile finden. Mein Lieber, ich lasse dir den Vortritt. Lass uns eintauchen. Was ist die erste Schlagzeile, die du mitgebracht hast?
So, Marc, liebe Fugis, wir sind in der Vogue Germany. Ein Artikel vom 8. März 2024 von Maria Hunstieg. Der Artikel lautet, die Schlagzeile lautet, ich werde ja den Artikel ein bisschen ausführlicher zitieren wieder, weil er einen Raum braucht, um dann nachher darauf reagieren zu können. Der Titel lautet Gender Inequality. Diese neue Studie belegt, dass Frauen in der elektronischen Musik immer noch viel zu wenig gebucht werden. Die sechste Factstudie des Netzwerks Female Pressure enthüllt die Geschlechterverteilung von KünstlerInnen in den Line-ups elektronischer Musikfestivals. Der Anteil weiblicher Acts steigt, aber zu langsam. Frauen in der Musik. So steht es laut einem Report um die Gendergerechtigkeit in der elektronischen Musikbranche. Geschlechterungerechtigkeit ist ein Problem, dem leider auch der heutige Internationale Frauentag keinesfalls ein Ende setzen kann. Neben all der lieben Worte und pinken Posts kann der Tag aber dazu dienen, auf eben diese Ungleichheiten aufmerksam zu machen und damit im besten Fall Anstoß zur Besserung zu geben. So ist es kein Zufall, dass die sechste Ausgabe der Fact-Studie von Female Pressure heute am 8. März 2024 veröffentlicht wird. Das feministische Netzwerk analysiert darin seit 2012 die Geschlechterverteilung von KünstlerInnen auf elektronischen Musikfestivals weltweit, also DJs, Bands, MusikerInnen und auch Visual Artists. Für den Zeitraum 2022 und 2023 wurden die Lineups von 175 Festivalausgaben von 110 Einzelfestivals in 50 Ländern untersucht. Insgesamt hat Female Pressure damit seit 2012 die Daten von 1800 Ausgaben von 281 individuellen Festivals untersucht. Das Schöne, seit 2012 hat sich der Anteil weiblicher Acts von 9,2% auf 29,8% im aktuellen Untersuchungszeitraum vergrößert. 2,5% der gebuchten Acts identifizieren sich als non-binär, 6,9% waren gemischt geschlechtlich. Demgegenüber stand allerdings auch 2023 noch immer der Löwenanteil von 58,4% männlichen Acts. Außerdem interessant, größere Festivals tendieren außerdem dazu, weniger hohe Anteil an weiblichen und non-binären Artists zu buchen, während öffentlich finanzierte oder Festivals mit weiblicher Leitung dazu tendieren, höhere Anteile aufzuweisen. Jetzt kommt der Artikel zum Ende. In den letzten 10 Jahren ist die Zahl der weiblichen und nicht-binären Acts auf elektronischen Musikfestivals langsam aber stetig gestiegen und macht mittlerweile fast ein Drittel aller gebuchten Künstlerinnen aus, heißt es in der Conclusio der neuen Studie. Also Zitat im Zitat. Allerdings gibt es auch den anhaltenden Trend, dass die größten Festivals die wenigsten weiblichen und nicht-binären Acts buchen. Je kleiner das Festival ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Line-up auch genderdivers ist. Es besteht eindeutig noch immer ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern auf den Bühnen elektronischer Musikfestivals.
Sehr gut. Ein spannender Artikel der Vogue oder Woke Germany, je nachdem, wie man es ausspricht. Geiles Thema, richtig, richtig interessant. Glaube ich, treibt die Kulturindustrie gerade in allen Dimensionen um. Nicht zuletzt bei den Oscars, weil es doch wieder der Oppenheimer abgeräumt hat und nicht Barbie zum Beispiel. Unabhängig von Filmen, nämlich ein gutes Beispiel in der Diskussion. Aber darum soll es nicht gehen. Es geht um elektronische Musikfestivals, mein Lieber. Und ja, wie gesagt, ich habe dieses Jahr eine tolle Ausstellung gesehen. In Hamburg haben die Guerilla Girls eine Ausstellung gehabt. Das ist ein Kunstkollektiv von Künstlerinnen, die sich auch genau das immer zum Thema machen. Die gehen in die Institutionen rein und thematisieren zum Beispiel die genau diesen Gender Gap unter anderem neben vielen anderen Sachen, vor allen Dingen in der Kunst, aber auch in Visual Arts im Allgemeinen. Und die thematisieren auch, und das finde ich einen coolen Approach, auch immer die Institution, in der sie ausstellen. Also die bashen dann zum Beispiel das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe, wo sie ausgestellt haben, gucken sich die Geschichte an, machen die Statistiken zum Thema Gender, Gleichberechtigung und so weiter zum Thema der Ausstellung. Fand ich bombastisch und auch richtig schön ungemütlich für das Museum, das sie ausstellt. Und jetzt geht es hier um elektronische Musikfestivals, also um einen nochmal ein Subgenre, eine Nische sozusagen, finde ich mega interessant. Ich glaube, Verehrung gibt es grundsätzlich erstmal für den Artikel, weil ich finde es ein mega wichtiges Thema, auch wenn die Lösung natürlich nicht so trivial ist, dazu kann ich gleich noch eine Meinung geben, aber Verehrung auf jeden Fall für den Artikel, auch für das Thema. Wenn sie das jetzt noch in die GQ Germany reinkriegen und nicht nur in der Vogue schreiben, dann bin ich noch zufriedener, aber schon mal sehr, sehr geil. Und bevor ich mich an Motto ranwage, noch meine Haltung dazu oder meine Gedanken dazu. Ich finde das extrem interessant, weil du natürlich gerade beim Booking und dann auch noch in der Musikindustrie dir natürlich einen Effekt anschaust und die Frage ist natürlich, wer macht das Booking und warum? Du hast es ja genau richtig schon gesagt, es ist angestiegen, ist bei immer knapp 30% natürlich nicht genug, nicht wirklich equal sozusagen. Und ich finde es aber typisch wieder, dass es zwischen privaten und öffentlichen Festivals diesen massiven Unterschied gibt. Und ich glaube, der liegt auch einfach an der Agenda, die das jeweilige Booking verfolgt. Ob die sagen, ja, wir machen halt maximal kommerziell. Also wer ist in diesem System so patriarchal oder so klassisch oder wie auch immer das bisher war, halt nach oben geschwemmt worden? Klar, bevor es jetzt diese Disruption gibt, die Leute buchen wir. Also ist klar, wenn du wahrscheinlich nur auf die alte Welt guckst, auf die alten Erfolgskennzahlen, dass du dann anders buchst. Und die öffentlichen oder Female Organized, wie auch immer das genau hieß, Festivals sozusagen, mit einer anderen Mission, mit einer anderen Haltung auch das Booking machen und das, ich sag mal im positiven Sinne, dem Publikum auch zutrauen. Vielleicht eher nicht zumuten, sondern zutrauen, so ein Line-Up, wo du sagst, hey, kenne ich nicht, lass ich mich aber drauf ein. Und ich glaube, das ist genau das Thema, wo das sich gegenübersteht, dass du sagst, hey, es gibt ein Agenda-Setting, was sich natürlich ändern muss, wo die Leute sagen, ich möchte bestimmte Künstlerinnen, in dem Fall Künstlerinnen auf die Karte bringen, auch wenn das bedeutet, dass man die erstmal kennenlernen muss. Das ist natürlich eine Verantwortung, die irgendwie gefördert werden muss, unterstützt werden muss, die wirklich Haltung braucht. Und das andere ist natürlich, wie ist das System bisher? Also wer wird belohnt? Wer hat denn bis jetzt die Chart-Erfolge und wer wird vom System sozusagen hochgespült? Deswegen ist es eigentlich ein toller Artikel, um genau in diese Nische, in diese Diskussion reinzugehen. Und deswegen, also wir haben es ja eben im Intro schon gesagt, es gibt den großen Unterschied zwischen dem Medium, der Schlagzeile und dem eigentlichen Thema. In dem Fall gibt alles erstmal Verehrung von mir für dieses Thema, das finde ich richtig gut. Und dann würde ich sagen, Woke Germany für Woke Germany wäre mein dahin improvisiertes Motto dafür.
Okay. Du, spannend. Wir nehmen uns jetzt die Freiheit heute raus, haben wir besprochen, dass wir auch selber nochmal die Schlagzeile vorstellen oder das Thema vorstellen, nochmal kurz feedbacken kann. Ich finde super interessant an dem Artikel und an der Thematik, dass bestimmte Fragen nicht gestellt werden. Das ist sozusagen eine Zusammenfassung dieses Artikels, also dieses Themas, dieser Studie. Aber man müsste natürlich fragen, warum reproduziert die Musikindustrie seit ihrem Bestehen Geschlechterungleichheit? Warum ist das so? Warum ist eine Musikindustrie einer der wichtigen Orte sozusagen in den populären Kulturindustrien Geschlechterungleichheit permanent zu reproduzieren? Und auch jetzt du hast die Hälfte mehr männlicher Acts im Vergleich zu weiblichen Acts, non-binären Acts und so weiter. Und dann fehlt mir hier auch die Frage nach dem Pay Gap, ob das sozusagen in der Studie auch diskutiert und erwähnt wird. Also gibt es nicht nur sozusagen diese Ungleichheit bei Größenverhältnissen, also wer gebucht wird, sondern gibt es auch Unterschiede in der Bezahlung. Also wird auch hier wiederum unsere Gesellschaft reproduziert in der Unterhaltungsindustrie oder gespiegelt in der Unterhaltungsindustrie. Und natürlich das Thema des Pay Gaps, unsere gesamte Gesellschaft bestimmt. Und wie sieht es aus mit den aktiven Künstlern, also ne, männlich lesenden Künstlern, wie sind sie involved? Also was tun sie? Wie engagieren sie sich? Wie arbeiten sie dagegen, also gegen diese Gender Inequality? Also sind alles Themen und Fragen, die mir in dem Artikel fehlen, so wichtig diese Studie ist. Ich habe sie aber nicht gelesen, also ich kann nicht beurteilen, das ist ja aber so, wir haben ja ne, diese Schlagzeilen, wir suchen sie aus, wir gehen da nicht in die Tiefe wie bei den klassischen Fugengold-Folgen, in denen wir uns sehr intensiv mit zwei Themen beschäftigen und den Rahmen. Aber das sind noch Fragen, noch Ideen, die ich hier einfach dazu tun möchte, zu dem, was du herausgestellt hast. Aber hätte ich den Artikel bekommen, hätte ich ihn salty verehrt mit Blick auf diese Fragen, die hier nicht beantwortet worden sind.
Ja, ich bin gespannt. Wir haben übrigens, das noch ein kleiner Hinweis für alle Fugis, die gerade zuhören und denken, interessant, ihr könnt natürlich alle Schlagzeilen mit den Quellen auch zu diesen Studien und so nachlesen. Die packen wir immer in die Shownotes, die Links zu den Originalartikeln. Und ihr könnt natürlich uns Vorschläge machen. Das war jetzt innerhalb dieser einen Woche, ist das noch nicht passiert, war ein bisschen knapp. Da gab es erstmal nur Lob, weshalb wir das wiederholen. Aber ihr könnt uns natürlich aus dem jeweils aktuellen Monat Nachrichten, Schlagzeilen aus der Kultur, Feuilleton, Medienbereich zuspielen gucken, vielleicht nehmen wir sie auf. In dem Sinne, Markus, wir kommen zu meiner ersten Schlagzeile für dich. Und zwar, ich habe es angekündigt, wir müssen ja auch ein bisschen, es darf nicht zu gemütlich werden. Man muss sich manchmal auch ein bisschen ekeln und winden. So ein bisschen intellektuelles Dschungelcamp muss hier auch angesagt sein. Deswegen habe ich gleich mal eine Schlagzeile aus der Welt für dich von Welt.de vom 12.03. Ja, mitgebracht. Und zwar, sie trägt den...
Das ist heute, 12.03., genau. Das muss erwähnt werden.
Genau.
Weil der Tag der Aufnahme, ja.
Der ist von Wieland Freund, einem Feuilleton-Redakteur, und die Überschrift lautet: Der Kunststofffreund für die schönen Stunden des Lebens. Ja, du hast richtig gehört, der Kunststofffreund für die schönen Stunden des Lebens. Es wird nicht groß anders, aber ich spare mir jegliche Bewertung und Einordnung noch. Ich lese dir auszugsweise, muss ich dazu sagen, diesen Artikel vor. Achtung, die künstliche Intelligenz lernt gerade laufen. Die Branchenriesen investieren in Robotik-Startups, die Figure AI oder Agility Robotic heißen. Was dabei herauskommen könnte? Im ungebührlichen Science-Fiction-Klassiker Per Anhalte durch die Galaxis ist es nachzulesen. Was sagt es über die künstliche Intelligenz, dass es ausgerechnet eine vollkommen durchgeknallte Komödie war, die sie vorwegnahm? Was sagt es über die Digitalisierung, dass sie ausgerechnet ein Autor als ihr Visionär erwies, dessen Schaffenskraft merklich erlahmte, nachdem er ein Textverarbeitungsprogramm besaß und statt zu schreiben lieber formatierte? Die Rede ist natürlich vom 2001 viel zu früh verstorbenen Douglas Adams, dessen Weltraumsager Per Anhalte durch die Galaxis 1978 als Podcast, korrigiere, als Hörspiel begann, dann Romanreihe wurde und quasi alle Pioniere der Digitalisierung prägte. Ich habe noch zwei kleine Ausschnitte für dich zur Einordnung. Während sich die User noch mit Prompts für ChatGPT herumschlagen, dass dann bitte ihre Bewerbung, Hausarbeiten oder Liebesbriefe schreibt, sind die Entwickler gedanklich längst weiter und verknüpfen gerade Robotik und generative KI mit dem Ziel, Kunststofffreunde zu schaffen, die buchstäblich aufs Wort gehorchen. Der Reiseführer Per Anhalte durch die Galaxis, der Douglas Adams Sci-Fi-Parodie ihren Namen gibt, nennt die Marketingabteilung der Sirius Kubernetes Corporation, die sich den Slogan vom Kunststofffreund ausgedacht hat, übrigens ein Rudel hirnloser Irrer. Das ist meine Schlagzeile und die Auszüge des Artikels für dich.
Ja, Marc, super. Jetzt geht schon wieder richtig los. Du kriegst so ein schönes Thema von mir, dass du einfach unbedingt verehren kannst. Du hast den Bann gebrochen. Mir lässt du den Bann da. Natürlich Verachtung für diesen Artikel. Größte Verachtung für diesen Artikel. Ich beginne mit meinem Motto. Früher war alles besser, sagen die Ideenlosen und die Notstandsnostalgiker. Also Wieland Freund, wahrscheinlich sich männlich lesen, deshalb Notstandsnostalgiker. Es ist so die Sucht danach, immer ein Thema aufzuwerten, indem man sagt, oh Mensch, schon Platon hat das gesagt, schon die Vorsokratiker waren dabei, und je weiter man in der Geschichte zurückgeht, desto besser wird ein Thema. Aber andererseits auch schon die Haltung, naja, im Endeffekt ist alles gesagt, alles schon erfunden worden und so weiter. Und ich will jetzt hier mal zeigen, weil ich so ein total cooler Digger bin. Ich habe jetzt gesehen, Douglas Adams hat entwickelt. Das haben natürlich schon x Leute geschrieben. Aber das ist genauso wie mit Brave New World von Aldous Huxley. Klar, der ganze Entwicklung der Genetik und so weiter. Hier vorweggenommen bei Aldous Huxley und so weiter. Also man kennt das sozusagen in der Auseinandersetzung mit der Hochkultur, mit der populären Kultur, mit der Popkultur, dass immer wieder diese Genealogien hergestellt werden müssen. Woher kommt denn etwas? Oder wie bei Ricola. Wer hat's erfunden, Marc? Wer hat's erfunden? Die Ricola, ja? Die Krisis. Und also es geht immer wieder darum, und das ist natürlich für mich ideenlos wie nichts anderes, immer wieder zu sagen, also da gibt's eine Urszene. Spannend sind hingegen für mich intertextuelle Verwebungen, wo man sagt, okay, also hier gibt's einen Bezug zu, und dieser Bezug, den wir dann bei Douglas Adams finden, den hat Ja, Douglas Adams da und daher. Und wenn dann so ein Netzwerk an Verweisen entsteht, das finde ich spannend, das finde ich großartig, aber auch nicht zu sagen, ah, da ist die Urszene. Ja, also wirklich so, da ist es zum ersten Mal aufgeplöppt und so weiter, weil das ist halt total langweilig, es ist haltlos, ja, es ist komplett haltlos. Natürlich ist die Relativitätstheorie von Einstein entwickelt worden, aber auch Einstein hatte Vorläufer, hat sich auf Studien bezogen, hat sich auf Forschung bezogen und so weiter und hat dann etwas perspektiviert, verengt und so weiter. Insofern ist das eine sehr, sehr beliebte Haltung, wenn man A, sich nicht auskennt und B, halt total ideenlos herangeht und denkt immer, ja, früher war alles besser, Verachtung, Verachtung, Verachtung.
Mein Lieber, da kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Wir haben ja gesagt, wir kommentieren heute in Kurzform das Ganze auch. Ich stimme dir vollkommen zu und ich muss sagen, als selbst neoliberal verachtenswertes Marketing-Schwein am Ende dieser Leitung kann ich natürlich sagen, dass hier ist die reinste Zielgruppen-Resonanz-Rückkopplungsstimulation. Also da wird mit Vorurteilen und Klischees um sich geworfen, was ich vermute, was der Autor denkt, wie die Zielgruppe tickt. Es wird noch irgendein alter Schinken-Roman rausgezogen, den die ältere Zielgruppe vermeintlich dann auch noch kennt. Zum Glück von damals. Und dann, also wirklich, was da noch drinsteht. Ich habe Teile geskippt, die kannst du nicht kennen, aber auch das, was ich vorgelesen habe, so richtig nach dem Motto da oben. Ja, ja, die Branchenriesen hier drüben, Robotik-Startups, dies, das, es wird alles absolut vage, kurz zitiert. Es soll möglichst angsteinflößend und verschwörerisch klingen. Und dann wird wirklich so hanebüchen übers Knie gebrochen, dieser Vergleich. Und auch ganz zotig, natürlich Kunststofffreunde, rudelhirnlose Irrer und so weiter. Alles anzüglich, alles ein bisschen vulgär und einfach hau drauf. Und irgendwie, ich glaube, der ist mit dem Ziel geschrieben, zum Schluss zu sagen, ja, dachte ich es mir doch. Ja, ja, die da oben, die da in California, da völlig irre. Verachtung auch von mir.
Ja, und vor allem auch, wenn ich mal Vorträge in bestimmten Runden halte, ja, dann ist es schon so, du weißt, du kannst es kalkulieren, ah, du machst ein paar literarische Zitate, ja, philosophische Zitate, machst ein paar wilde Spekulationen, und dann geht's so, so, und das ist alles so kalkulierte Masse, von daher gehen wir hier weg mit der Verachtung und wir kommen zu deinem zweiten Thema. Ich habe gedacht, du bist jetzt schon angestrengt nach der ersten Schlagzeile, nach dem Voranschreiten. Du kriegst ein bisschen was Leichtes präsentiert. Du kriegst die Gala vom 11.03.2024. Du bist ja so ein Gala-Boy für mich. Und da heißt es halt, aber das Lustige ist, das Thema ist jemand, der eher in meiner Altersgruppe ist. Aber das Magazin ist eher so für dich. Also, Schlagzeile lautet, unangenehmer Oscar-Moment. Al Pacino macht es kurz und knapp. Al Pacino sorgte bei der Oscarverleihung für einen verwirrenden Auftritt. Auf der Bühne zur Oscarvergabe vergaß der Schauspieler glatt einen sehr wichtigen Teil. Als der bedeutendste Oscar des Abends gilt jener für den besten Film. Doch bei der 96. Oscarverleihung in Los Angeles gab Hollywood-Legende Al Pacino 83. am 10. März ausgerechnet im entscheidenden Moment keine sonderlich gute Figur ab. Der 83-Jährige, der Pate-Star, schien auf der Bühne des Dolby Theatres mehrfach nach Worten zu suchen, überging dann das Verlesen der 10 nominierten Filme und erklärte schließlich Christopher Nolans 53 Oppenheimer auf eine knappe und unspektakuläre Weise zum großen Gewinner des Abends. Zwischenunterschrift, Überschrift, Al Pacino fehlen die Worte bei den Oscars. Die Vergabe des besten Films Oscars startete der Schauspieler mit den Worten, Zitat im Zitat, das ist der Zeitpunkt für die letzte Auszeichnung des Abends und es ist mir eine Ehre, sie zu überreichen, Zitat Ende. Dann schien der Star zum ersten Mal zu überlegen, was er weiter sagen sollte. Wie in einem auf YouTube verfügbaren Video des Oscar-TV-Senders ABC zu sehen ist. Nach seiner Erklärung, dass 10 wunderbare Filme nominiert seien, aber nur einer den Preis für den besten Film bekommen würde, hätte eigentlich die Verlesung der nominierten Werke wie Barbie, Killers of the Flower Moon, Maestro oder das letztendliche Sieger der Siegerfilm Oppenheimer folgen müssen. So ist es traditionell vorgesehen, jedoch machte der Scarface-Schauspieler es offenbar lieber kurz. Nächste Zwischenüberschrift, ein schnelles Unterfangen. Währenddessen sorgte er dennoch für Lacher, als er sich als recht zügig dem Umschlag mit dem Gewinnerfilm widmete. Wieder Zitat im Zitat. Dazu muss ich zum Umschlag gehen. Und hier kommt es, äußerte er. Schließlich folgte nur: Meine Augen sehen Oppenheimer. Zunächst mangelte es danach an Reaktionen, dann setzte die Musik ein und der Applaus fing an. Spätestens als Christopher Nolan und die Crew des Films auf die Bühne traten, schien der Fokus zu wechseln und die Freude über den Sieg überwog. Letzte Zwischenüberschrift: Auftritt sorgt für Ärger. Das wussten wir noch gar nicht. In den sozialen Medien ging die Verwirrung weiter, da sich einige UserInnen über den Auftritt des Schauspielers ausließen. Schließlich fehlte damit eine gewisse Spannung, sowie die Würdigung der Filme, in dem kurze Clips aus diesen abgespielt wurden. Laut The Hollywood Reporter hieß es unter anderem von einer Person, jetzt wieder Zitat im Zitat: Ich wünschte, Al hätte zuerst alle Nominierten vorgelesen. Ich habe mich darauf gefreut, die Highlights-Clips und ein bisschen Spannung zu sehen. Eine andere bemerkte: Was für eine seltsame, antiklimatische Art, den Gewinner zu verraten. Alle waren verblüfft. Trotzdem, zumindest der Siegerfilm wurde rechtmäßig verlesen und vielleicht wird er beim nächsten Mal daran denken, dass jeder Filmmark eine Würdigung und Erwähnung verdient hat. Mit dem folgenden Punkt schließt dieser Artikel.
Markus, so viele Gedanken. Das, der allerwichtigste Einschub, Fugis, ihr werdet hier live Zeuge davon. Du hast gerade Tür und Tor geöffnet, nicht nur deutschsprachige Schlagzeilen zu verwenden. Du hast das Rabbit Hole in unserer Logik gefunden. Finde ich gut. Ein Thema, das mich auch am Rande beschäftigt hat. Ich habe, als ich, ja weiß ich nicht, Anfang 20 war, die Oscars immer verfolgt, fand das super spannend, war immer Filmenthusiast und so, hab mir das gerne angeguckt, fand das irgendwie auch so Eventfernsehen dann aufbleiben und diese Live-Übertragung gucken und so richtig spannend. Ich habe Auszüge davon jetzt gesehen von der aktuellen, die jetzt auch zitiert würde. Ich fand es wahnsinnig fad, wahnsinnig egal, ehrlicherweise, eine große Selbstbeweicheräucherung von Stars, von Egos, von Lobhudeleien. Das Ganze wird sowieso in den Hintergrund treten, Markus, du und ich, weil ich guck dich an, ich guck mich an, ich sehe nirgendwo Stepptanz, rosa Anzüge, kleine Hütchen und Stöcke durch die Gegend fliegen. Die sind so egal, Markus, du machst dir gar kein Bild. Wenn das nicht so schultheatermäßig hier mit grinsendem Stepptanz aufgeführt wird, ist es egal. Naja, damit geht es natürlich um diesen Kentanz, der das eigentliche und größte Highlight des Abends war, was echt peinlich ist für eine Oscar-Verleihung, wenn das Highlight war. Aber um auf den Artikel zu kommen, ich glaube, du sowie der Redakteur sowie ganz Hollywood verstehen Al Pacino falsch. Ich komme deswegen direkt zu meinem Motto: Shortcut zu den Fakten. Al Pacino ist Innovator, er ist seiner Zeit voraus. Kurzformate, Markus, sind im Trend. YouTube Shorts, Instagram Story, Mini-Formate, Nuggets, auf den Punkt kommen, Zeit ist Geld. Al Pacino innoviert hier eigentlich die Oscars in Echtzeit und wir peilen es alle nicht. Deswegen geht pure Liebe und Verehrung raus für Al, den Innovator Pacino.
Marc, ich bin total bei dir. Du verachtest den Artikel oder verehrst du ihn? Das müssen wir noch festlegen. Und das Thema.
Ja, ja, ja.
Das,
die, ja. Mein Motto habe ich natürlich Al gewidmet in diesem Fall. Der Artikel selbst kriegt wie der Rest der aufgepusteten Berichterstattung meine Verachtung. Mein Motto der Verehrung ging allerdings an Al Pacino. Ja,
ja, ich finde, ich bin ganz bei dir. Finde das sehr plausibel. Ich finde nur, dass der eigentliche Skandal der Oscars in dieser belanglosen Nachricht nämlich untergeht. Die Red Right Hand von Billie Eilish, Mark Ruffalo und so weiter, ein sehr antisemitisches Statement, dass der eigentliche Skandal der Oscar-Verleihung war, unsäglich. Ich möchte das jetzt nicht in dem Moment tiefer kommentieren, weil wir das nicht sozusagen als Schlagzeile gekürt haben, aber dass das sozusagen die Berichterstattung über die Oscars dominiert, dass Al Pacino einen innovativen Shortcut gemacht hat, also man hat es ja als Peinlichkeit, aber du hast es ja zu Recht als innovativen Shortcut gesehen, aber der eigentliche Skandal, der kultivierte Antisemitismus, der Oscar-Verleihung dadurch hinten überfällt und nicht erwähnt wird, das finde ich skandalös als Shortcut-Kommentar anschließend an deine Verehrung für L, the Shortcut Idol
Pacino. Fantastisch, mein Lieber. Aber wir kommen aus Los Angeles und den USA im Podcast Speedboat zurück nach Deutschland, zurück bei dich um die Ecke, mein Lieber. Es gibt was Neues im Kollegium. Ich habe aus stern.de eine Meldung vom 11.3. mitgebracht. Die ist sowas von on point und muss einfach deine Schlagzeile der Woche sein. Ich möchte zitieren. Professor Punk. Campino wird Gastprofessor an der Uni Düsseldorf. In einer Reihe mit Helmut Schmidt, Joachim Gauck und Marcel Reich-Ranitzky. Campino, der Frontmann der Totenhürden. Der Totenhosen wird als Gastprofessor an der Uni Düsseldorf dozieren. Tote Hosen Frontmann Campino in Klammer 61 wird als Gastprofessor der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Das hat die Uni bekannt gegeben. Seine Leidenschaft für Literatur, Lyrik und Kommunikation wird Campino bei 2 Vorlesungen unter Beweis stellen können. Verzeihung, Contenance. Die erste Vorlesung wird der Rockmusiker am 2. April halten. Titel: Kästner, Kraftwerk, Coxbarra. In einer Liebeserklärung an die Gebrauchslyrik. 3 Wochen später doziert Campino erneut: Alle haben was zu sagen. Die Kakophonie unserer Zeit. Karten, Zwischenüberschrift: Karten für die Campino-Vorlesung werden verlost. Die Eintrittskarten für beide Vorlesungen werden verlost. Es ist nicht der erste Auftritt Campinos auf dem Campus. Mit den Toten Hosen sorgt er dort bereits vor Jahrzehnten für Schlagzeilen, als ein Konzert der Düsseldorfer Bankband in der Unimensa aus dem Ruder lief und einiges kaputt ging. Markus, wie sieht das eigentlich bei dir in den Vorlesungen aus? Kletterst du auf die Barrikaden? Bist du richtig Punk? Oh, er ist eingeschlafen. Fugis. Markus. Markus. Hey, dann kam Markus.
An Tagen wie diesen, an Tagen wie diesen. Ja, Marc, Fugis, Verachtung, Verachtung, Verachtung. Das Motto meiner Verachtung lautet, wie im Punk, machen wir es kurz und knapp, macht kaputt, was euch kaputt macht und fangt bei der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf an. Punkt. Niemand braucht eine Vorlesung von Campino. Niemand braucht eine strategische, vermeintlich pseudo-coole Wahl eines irgendwann mal an den frühen 80ern gewesenen Punkrockers, der schon seit längerer Zeit Schlagermusiker ist, auch Schauspieler oder, naja, Schwadroneur des Kulturlebens ist. Niemand braucht das. Von daher braucht auch niemand die Auszeichnung Punk-Professor, wir brauchen das nicht. Punk lebt davon, kurz und knapp zu sein. Von daher, bäh, bah, pfui. Und ihr wisst, dass im Punk in vielen Titeln, so wie Schleimkeim und so weiter, Sekrete und so weiter eine Rolle spielen. Von daher und so weiter. Denkt euch euren Teil.
Fantastisch. Das Motto gefällt mir sehr, sehr gut. Ich will zu dieser Schlagzeile. Ich habe überlegt, vielleicht stellen wir eher so noch so ein paar Fragen hinten raus. Ich habe gar nicht so ein konkretes Motto, immer so zynisch, vielleicht erstmal nur ein paar Fragen so. Also meine Frage, als ich das gelesen habe, ist, wo ist eigentlich Gastvorlesung und PR? Wo unterscheidet sich das so genau? Meine andere Frage war, was qualifiziert denn jetzt genau Kult-Campi als Dozenten? Vor allen Dingen zu diesen beiden Themen. Und das letzte Thema, da kann ich nur rekurrieren. Ich will einen Verweis, einen internen Verweis auf deine erste Schlagzeile geben. Ist Campi wirklich der Nummer 1 Dozent, den wir jetzt gerade an den Universitäten den jungen Leuten vorsetzen müssen? Gibt es nicht irgendwie geile junge Musikerinnen, Künstlerinnen, die auch Gastvorlesungen machen könnten? Oder ist es der Schlagzeilengenerator Campi Campus, muss es sein?
Auch Campi Campus, ein sehr schönes Motto, wie Krampus, eher so ein Campi Krampus. Nein, also mal außen vor, dass die Toten Hosen Musikgeschichte geschrieben haben. Das ist ja unbenommen, dass Campino ein wichtiger Künstler ist, ist auch unbenommen, dass er ein Statementgeber ist, der klug ist, der Haltung hat, der auch politisch sozusagen auf der Höhe der Zeit ist. Es ist alles unbenommen. Aber sozusagen sich selbst zu einem Gastprofessor machen zu lassen, ja, oder hier Pang-Professor, und sich in eine Reihe mit Politikern zu stellen, die er kritisieren, ablehnen und so weiter würde, das ist sozusagen einfach Konservatismus des Älterwerdens. Wenn man sozusagen nichts mehr musikalisch erreichen kann, dann muss man sozusagen auf anderen gesellschaftlichen Bühnen kommen. Bald kommt der das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Das ist so, wie wenn Immendorf sich von Schröder fürs Kanzleramt kaufen lässt. Ja. Ich bitte euch, ich meine, Immendorf war, der war verdammter Punkrock als Künstler, ja. Das war ein Wilder. Das war jemand, also sagen, sehr kontroverse Persönlichkeit. Und wenn der sich kaufen lässt von Schröder, ist es eigentlich im Endeffekt der gleiche Gestus. Und der war auch in Düsseldorf Professor für Kunst, ja. Ist es der gleiche Gestus, der Ausverkauf aller Ideale.
Pfui. So ist es, mein Lieber.
So, ihr Lieben, die letzte Schlagzeile für Marc heute.
Nur Liebe, immer Marc.
Kommt aus dem Monopol-Magazin, das Magazin für Kunst und Leben. Auch vom heutigen Tag, den Tag der Aufnahme, dem 12.03.2024, von Lisa Marie Berndt. Und ich bin sehr gespannt, was du zum Thema denkst und was du zur Schlagzeile denkst. Annie Leibovitz fotografiert für IKEA. Oder lebst du schon? Die US-Fotografin Annie Leibovitz hat für den Möbelkonzern IKEA weltweit Menschen in ihrer privatesten Umgebung abgelichtet, ihrem Zuhause. Entstanden sind 25 Porträts, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Zuhause ist ein vager Begriff. Der Duden sagt, Zitat, Wohnung, in der jemand zu Hause ist und sich wohlfühlt. Zitat Ende. ChatGPT versucht es auf die emotionale Schiene. Zitat, in vielen Fällen ist Zuhause nicht nur ein Ort, sondern ein Gefühl der Sicherheit, Geborgenheit und Zugehörigkeit. Zitat Ende. Die Band Feine Sahne Fischfilet hat gleich einen ganzen Song darüber geschrieben, in dem die Punkrocker behaupten, Zitat, Zuhause heißt, wenn dein Herz nicht mehr so schreit. Zitat Ende. Der gebürtige Mexikaner Raul Elias, der als Kind nach Kalifornien zieht, sagt, Zitat, zu Hause ist ein Ort, an dem man lernen kann und keine Angst haben muss, Fehler zu machen oder Fragen zu stellen. Zitat Ende. Die schulische Umgebung wird für ihn damals zu einem Safe Space. Aber seine wahre Heimat findet er woanders. Als Jugendlicher wird er für einen Reparaturnebenjob zu einem älteren Pärchen gerufen. In Dave und Rosie Tenday findet er zwei Seelenverwandte und Zuflucht. Als Dave im Jahr 2020 stirbt, ziehen Raul und seine Verlobte Jessica kurzerhand zu der älteren Dame. Die US-Fotografin Annie Leibovitz hat für den Möbelkonzern IKEA weltweit Menschen in ihrer privatesten Umgebung abgelichtet. Ihrem Zuhause entstanden sind 25 Porträts, die nicht unterschiedlicher sein können. Raul ist eine von 25 Personen, die die US-amerikanische Fotografin Annie Leibovitz für ihr Projekt Live at Home, es heißt übrigens ihr Projekt und nicht ihr Project, Live at Home abgelichtet hat, das in Kooperation mit dem schwäbischen Möbelgiganten IKEA entstanden ist. Auf dem Bild sieht man, und ihr müsst, wenn ihr den Artikel dann euch anschaut, sind die Bilder dieser Serie oder ein Teil dieser Bilder zu sehen. Also der Artikel verweist auf diese Bilder, die zu sehen sind. Schaut euch den Artikel an. Also auf dem Bild sieht man holzvertäfelte Wände und vollgepackte Bücherregale, eher keine IKEA-Modelle. Kitschobjekte in einer Glasvitrine und ein Wandteppich mit einem Cowboy beim Ritt in die Morgensonne. Und Rosie, die in einem braunen Ledersessel sitzt und mit Raul und Jessica Karten spielt. London, Mumbai, Stockholm. Dann ist da der in Kasachstan geborene Arslan Tsunus, der am Ufer des Flusses Leer im Osten Londons auf einem Hausboot lebt, abseits vom Trubel der englischen Hauptstadt. Die 24-jährige Künstlerin Priyanka Paul, die in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung in Mumbai einen Ort der Ruhe und des künstlerischen Schaffens gefunden hat. Und die LGBTQI-Plus-Aktivistin Kel Ori, die mit ihren beiden Co-Eltern und ihrem Kind Rio in Solana, einem Vorort nördlich von Stockholm, lebt. Ab Januar 2023 war Annie Leibovitz, die sonst eher für ihre einfühlsamen Porträts von Prominenten bekannt ist, als erste IKEA-in-Residence-Künstlerin für das Projekt in Deutschland, Indien, Italien, Japan, Schweden, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten unterwegs. Die Serie wurde von der Möbelhauskette in Auftrag gegeben, nachdem deren Live-at-Home-Report ergeben hatte, dass 48% der Menschen ihr Zuhause in den Medien nicht repräsentiert sahen. Wahrscheinlich auch nicht im IKEA-Katalog. Annie Leibovitz' Fotografien hingegen sollen authentisch sein und von mehr als Möbeln erzählen. Sie selbst sagt, unser Zuhause ist in gewisser Weise ein Spiegel unserer selbst. Zitat Ende.
Ach, schöne Headline, Markus. Sehr, sehr schön. Die gute Monopol ist mir auf der Art Karlsruhe auch ein paar Mal begegnet. Und ein geiler Artikel. Viele Gedanken dazu. Sortiere ich erst kurz ein, bevor ich, anders als du, der immer blitzschnell ein Motto zur Hand hat, ich muss mich da jetzt mit euch gemeinsam auditiv durch den Gedankenschlamm robben und dann kommen wir vielleicht am Ende dabei raus bei einem guten Motto. Erstmal, Monopol finde ich eigentlich eine gute Veröffentlichung. Haben einen guten Ton, spannende Themen, schrecken auch nicht vor kommerziellen Sachen irgendwie zurück in den Artikeln und jetzt eben Annie Leibovitz und IKEA, große Kollaboration. Mein erster Gedanke dazu war, dass es mich überhaupt nicht überrascht, dass es Möbelgigant IKEA ist, der in dem Sinne über Fotografie und auch Innovation nachdenkt, weil da kann ich wieder als Werbesau punkten. IKEA waren eine der ersten, die angefangen haben, in ihren Katalogen nicht nur perfekt gestagte Wohnungen zu zeigen, sondern die ihre, natürlich immer im Set, im Fotostudio gebaut, aber die Situation in ihrem IKEA-Katalog haben, der ja bis heute eine ikonische Publikation ist eigentlich im Marketing. Die haben als erste angefangen, also sozusagen authentische Wohnungen zu inszenieren, wo Spielzeuge rumliegen, wo Decken und Klamotten und so verteilt sind und eben nicht diese ordentlichen, sterilen Wohnungen zu zeigen und haben damit eigentlich einen großen, ja, eine ganze neue Ära von Werbefotografie eingeleitet. Das zieht sich mittlerweile überall hindurch. Du siehst angetrunkene Biere und nicht mehr die Beauty-Shots. Du siehst gerade in zum Beispiel Jeep-Werbung dreckige Jeeps, die irgendwie voll sind mit Matsch und Schlamm und so. Alles ganz untypisch. Gab es ein paar Firmen, die diese ersten Schritte gegangen sind. Und IKEA hat da, glaube ich, einen großen Beitrag dazu geleistet. Und jetzt eben den nächsten Schritt wieder, was das Thema Fotografie angeht. Das passt deswegen sozusagen gut in die visuelle Haltung von diesem Konzern, wieder zu sagen, okay, jetzt nehmen wir uns eine Künstlerin, eine Fotografin, die schon immer, das muss man ja bei Leibovitz dazu sagen, die war ja schon immer künstlerisch und kommerziell unterwegs. Sie hat für den Rolling Stone fotografiert, also Editorial-Sachen gemacht, freie Kunstprojekte, hat aber auch immer schon Werbung fotografiert sozusagen. Finde ich übrigens auch sehr inspirierend, sehr amerikanischer Ansatz, glaube ich, dass du Kunst und kommerzielle Arbeit nicht so streng trennen musst, dass es nicht pfui ist, als Künstlerin auch ein bisschen Kohle zu verdienen, um den Rest zu finanzieren, finde ich persönlich sehr sympathisch. Um auf den Artikel zu kommen, wir hatten es eben davon, dem grausigen Weltartikel hier anders, super schön das Konzept zu Hause aus Perspektive verschiedener Künstler vorgestellt. Das finde ich ganz schön eigentlich. Feine Sahne Fischfilet und viele anderen, also viele Quellen, Referenzen. Was denken sich denn eigentlich Künstlerinnen? Wie setzen die sich eigentlich mit diesem irgendwie gar nicht so künstlerisch aufgeladenen Ort von zu Hause bis jetzt auseinander? Denken wir gar nicht dran, schillernde Bühnen, rote Teppiche, Oscars und so, da denken wir gar nicht so viel an zu Hause. Und jetzt haben sie eben diesen neuen Slogan, Life at Home. Und ich glaube, das finde ich ein gutes Projekt. Jetzt, wo ich drüber spreche und drüber nachdenke, ich finde das cool aus Sicht von IKEA, muss ich sagen. Die sind in dem Fall einfach, so wie früher vielleicht du bei Hofe irgendwie Künstler warst und dir Auftraggeber und Mäzene gesucht hast, so ist jetzt IKEA eben der Anlass und Geldgeber und Leibovitz macht bestimmt eine Serie und wie ich ihre Arbeiten kenne, eine Serie, die bestimmt weit über Werbefotografie und Marketing hinaus verweisen wird, sondern wo jedes Bild, hast du auch gerade schon im Artikel erzählt, eine geile Geschichte erzählt und wirklich auch unabhängig vom Auftraggeber funktionieren wird. Artist in Residence bei IKEA finde ich ziemlich cool, geile Aktion. Und deswegen würde ich sagen, es gibt Verehrung. Einmal für den Artikel, weil der cool geschrieben ist. Mir gefallen diese Referenzen, die genannt werden. Und es gibt Verehrung für das Projekt sozusagen. Deswegen ist mein Motto für diese Schlagzeile, die Kunst braucht viel mehr neue Zuhause. Das ist mein Motto für diese Schlagzeile. IKEA liefert einen davon.
Ja, Marc, hätte ich den Artikel bekommen, hätte ich den Artikel und die Aktion verachtet. Ich schätze Annie Leibovitz sehr. Ich schätze aber Diane Arbus noch viel mehr als Annie Leibovitz, weil Diane Arbus viel konsequenter wirklich in die Zuhause von AmerikanerInnen hineingeschaut hat und sozialrealistische Porträts mit ihren Fotografien gegeben hat, die extrem bleiben. Annie Leibovitz ist für mich Künstlerfotografin oder KünstlerInnenfotografin. Ich finde, dass IKEA nun wirklich keine Deepness besitzt, sondern komplette Funktionalität darstellt. Und diese wilden Chaosbuden, die du beschrieben hast, habe ich im Showroom von IKEA nie gesehen. Ich denke dann immer an den Einstieg von Fight Club. Die Szenerie, wo dann reingeht, dass alle in ihrer perfekten IKEA-Welt leben und was das mit denen macht und so weiter. Ich glaube, dass das Argument einfach hier für diesen Report war, Kohle zu bekommen, eine große Verbreitung zu haben, eine Schlagzeilen zu bekommen, wie geht das zusammen und so weiter. Es hat für mich aber, also die Themen, also auch die Bilder, die ich gesehen habe, sind großartig. Die Arbeiten von Annie Leibovitz sind großartig, die man da sehen kann. Es hat alles nichts mit IKEA zu tun, weil IKEA ist für mich ein Ort der puren Tristesse, wenn ich dort bin, die Produkte, auch wenn sie funktional sind. Ich habe auch Bücherregale, Billy von IKEA, weil sie günstig sind und bis zur Decke gehen und immer aufgestockt werden können und so weiter. Aber die IKEA-Welt ist selber eine Welt, die ich ablehne. Und insofern würde ich auch so eine künstlerische Zusammenarbeit ablehnen, weil einfach andere Motive vorne stehen und nicht sozusagen eine spannende künstlerische Idee. Aber es ist ja deine Verehrung. Du hast wieder das Triple diesmal. Nicht Triple Verachtung, sondern Triple Verehrung. Dreimal verehrt. Und jetzt kommt die Frage, ob ich wieder mal Triple Verachtung habe, ob ich zumindest einmal gerettet werde und noch einmal was verehren kann, dass die Menschen zumindest denken, also die Fugis, also die, die ein Herz für mich haben. Ja, ist gar nicht so schlimm, wie alle denken. Also hau raus, deine dritte Schlagzeile.
Wir bleiben mal in der Welt der Literatur. Ich habe vorhin ja Landwirte angekündigt, die haben nur indirekt was mit dieser Schlagzeile zu tun. Und zwar, das ist eine Newsmeldung vom 17. Februar. Und zwar von der Deutschlandfunk Kultur Webseite. Ich lese Auszüge davon vor wieder. Headline ist Shitstorm wegen Kinderbuch Landwirte gegen Anke Engelke. Der Fuchs ist Veganer, der Bauer böse. Anke Engelke hat den Kinderbuchklassiker Die Häschenschule neu interpretiert. Landwirte sind empört über die Version. Warum die Kritik an den neuen Perspektiven in Kinderbüchern nichts Neues ist, ein Überblick. Der zeitlose Klassiker Die Häschenschule feiert 2024 sein 100-jähriges Jubiläum. Albert Sixtus' gereimte Geschichte erzählt vom Schulalltag der Hasengeschwister Hans und Grete. Anlässlich des Jubiläums hat die Komikerin Anke Engelke die beliebte Geschichte modernisiert und damit einen regelrechten Shitstorm ausgelöst. In Die neue Häschenschule reimt und interpretiert Engelke den beliebten Klassiker neu. Sie will damit alte Rollenbilder ins Wanken bringen, wie sie selbst auf ihrer Webseite schreibt. Dass Landwirte in der Neuauflage der Häschenschule als große Feinde der Häschen dargestellt werden, löst Empörung aus, vor allen Dingen unter Landwirten. Sie empfinden die Gegenüberstellung von guten Veganer und bösen Bauern als eine unfaire Darstellung ihrer Arbeit. Hinzu kommt, dass viele Landwirte bereits aufgrund der geplanten Subventionskürzung aufgebracht sind und seit Wochen protestieren. Ein letzter Absatz. Auf der Facebook-Seite der Komikerin sammeln sich unter einem ihrer Posts die Kritik an dem neuen Kinderbuch. Einige Nutzer werfen ihr Indoktrination vor, sie sorge für Volksverblödung, sie sei ein Systemling und führe Kinder in die Irre. Aus den rechten Kreisen wird Engelke zunehmend kritisiert, so wurde etwa auch auf dem rechtslastigen Blog Ansage einen Artikel veröffentlicht, der Engelke Kinderbuchpropaganda und Anti-Bauern-Stimmungsmache vorwirft. Markus, was denkst du zu diesem Thema und Artikel und vielleicht Buch und Autorin?
Das ist, ich habe den Triple-Thema der Verachtung. Mein Motto der Verachtung lautet, die gespaltene Gesellschaft im Moshpit des Populismus. Wow. Das ist, Leute, ich finde eine neue, also ich bin kein Experte für Kinderbücher, aber ich finde natürlich Neuinterpretationen erstmal grundsätzlich wichtig, finde ich gut. Literatur lebt davon, auch einen Zeitbezug zu haben, oder klassische Stoffe leben davon, aktualisiert zu werden, neu geschrieben, neu dargestellt zu werden, mit Themen der Zeit verbunden zu werden. Und dass natürlich vegane Ernährung etwas ist, das eine riesen Relevanz hat und wichtig ist, aus ganz vielen Gründen, nicht nur aus Gründen der Ernährung, sondern aus ökologischen Gründen, aus Tierschutzgründen und so weiter. Da bin ich ganz dabei. Also insofern wäre das kein Thema der Verachtung gewesen für mich. Dass Bauernverbände, ja, oder BäuerInnen sich stigmatisiert dargestellt fühlen und sagen, meine Güte, jetzt wird hier einfach, jetzt sind wir das neue Kampffeld. Diese Kritikpunkte, die wir jetzt in den letzten Wochen gehört haben, die müssen wir jetzt hier nicht nochmal aufgreifen und so weiter. Aber dass man sagt, hey, wir wollen nicht stigmatisiert werden, wir wollen jetzt nicht einfach sozusagen negativ dargestellt werden oder sozusagen die Buh-Menschen der Republik sein, das kann ich auch nachvollziehen. Nur das, worum es letztlich geht, ist dieser Skandal, der auf einmal aufgemacht wird, das ist reiner Populismus von beiden Seiten. Da sind, es gibt keine Täter in Anke Engelke, sondern sie hat was gemacht, was sie aus Überzeugung gemacht hat. Sie hat ein klassisches Kinderbuchstoff neu interpretiert und das ist doch vollkommen legitim. Und dass sozusagen deine Kritik daran kommt, ist auch legitim, dass man eine andere Perspektive hat, dass man sagt, hey, das finden wir nicht okay, was du da machst und so weiter. Ja, das ist vollkommen legitim. Aber das, was sozusagen in dem Artikel rauskommt, ist, naja, jetzt nutzen beide Seiten, also zumindest legt das der Artikel nahe. Ich kann nicht beurteilen, ob es so ist, weil ich diese Schlagzeile überhaupt noch nie gehört habe oder gar nicht wusste, dass Anke Engelke dieses Buch geschrieben hat und so weiter, das höre ich zum ersten Mal. Aber es geht im Endeffekt um den populistischen Kampf, wir gegen die anderen, die Guten gegen die Bösen. Und so wird die gespaltene Gesellschaft, in der wir leben, ja, noch mehr sozusagen auseinandergerissen, noch mehr wie immer in letzter Zeit in zwei Lager gebracht, ja, und eine Gesellschaft, die sich einfach nur noch binär versteht, ja, nur noch zwei Seiten hat, aber immer von Vielfalt und Differenz und so weiter redet, die hat sich in eine Sackgasse verrannt und das zeigt der Artikel, das zeigt sozusagen diese öffentliche Debatte, die in dem Artikel angekündigt ist oder beschrieben ist. Also ich habe sie nicht erlebt, ich habe sie nicht mitbekommen und so weiter. Nur insofern, ja, verachte ich den Artikel aus diesen genannten Gründen. Triple Verachtung, Triple Verehrung. Was soll dabei, ja, Marc, in der Haltung rauskommen?
Bevor wir in die Haltung huschen, auch hier zwei Fragen, die ich mir bei dem Artikel gestellt habe, müssen wir auch nicht beantworten. Ich frage mich, wenn ich das lese und überhaupt die Diskussion verfolge, warum eigentlich diese gesellschaftlichen Diskurse sich vor allen Dingen immer an Kinderbüchern manifestieren, sei es, wenn es ums Gendern geht, um diskriminierende Sprache, Änderungen wegen Gewalt, Integration, egal was. Liegt es denn wirklich an einer Sorge um die Kinder oder am überschaubaren Umfang und der Tatsache, dass die meisten diese Bücher einfach schon kennen und sich deswegen nicht für den Diskurs einlesen müssen? Habe ich mich gefragt, mal gucken, vielleicht findet ihr Fuchis ja eine Antwort drauf. Markus und ich huschen mit dreimal Liebe und dreimal Verachtung unterm Arm jetzt in die Haltung.
Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen wir aus der Gegenwart.
Liebe Fugis, die Haltung fällt jetzt kurz aus. Wir haben keine Gegensatzpaare, sondern wir haben sechs unterschiedliche Themen. Ich habe wieder mal die Motti der Verehrungen von Marc nie mitgeschrieben. Du musst sie uns gleich nochmal vorstellen. Ich habe Marc drei unterschiedliche Themen mitgebracht. Ein Artikel zum Thema Gender Inequality und die Ungleichheit bei elektronischen Musikfestivals, was sozusagen den Auftritt von Künstlerinnen angeht, etc. Der zweite Artikel war Al Pacinos Shortcut bei der Oscar-Verleihung, in dem er sozusagen nur ganz kurz den Gewinner des besten Films vorgestellt hat und dann die anderen also übergangen hat. Das letzte Beispiel, das ich Marc vorgestellt habe, war von Annie Leibovitz, die Fotoserie für IKEA. Das wurde dreimal verehrt von Marc. Und Marc, ich frage dich jetzt, wenn du den Strich drunter ziehst, was ist deine Haltung zur Gegenwart mit Blick auf deine drei Verehrungen?
Ich fasse nochmal zusammen den schriftlichen Befund meines chronischen Optimismus nochmal kurz zusammengefasst. Mein erstes Motto zu deinem Vogue Germany Artikel war Vogue Germany für Woke Germany. Mein Motto zu deinem zweiten Artikel zu Al Pacino bei den Oscars war Shortcut zu den Fakten, die These, dass Al Pacino ein großer Innovator dieses in die Tage gekommenen Formats ist. Und mein Liebowitz IKEA Feature hat auch Verehrung bekommen, nämlich Kunst braucht viel mehr zu Hause. In diesem Sinne, also abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich immer auf der Sunny Side gerade abhänge und hier nach Optimismus suche. Ich fand es spannend, wenn wir uns, ähnlich wie letzte Woche, ne, wir hatten letzte Woche fast nur Verachtung drin, uns vor allen Dingen über die Wahl der Themen im Feuilleton gewundert, kann ich diesmal irgendwie nur bedingt sagen. Ich fand den Monopol-Artikel richtig gut, finde Monopol schreibt immer spannende Vignetten immer wieder über den Kunstbetrieb, über Kunstakteure, die da auftauchen, auch eben hier über die Kollaboration, die ich irgendwie interessant fand. Und unabhängig davon, ob man jetzt den künstlerischen Anspruch dahinter sieht oder Auftraggeber und Werk in direkten Bezug bringt, finde ich trotzdem das sehr, sehr erfrischend und insofern auch ein Zoom-out oder eine Perspektive für den ganzen Betrieb zu sagen, hey, wer befähigt denn Künstlerinnen heute? Egal, ob das Musik ist oder Kunst oder Fotografie in dem Fall, wer sind denn die Mäzene der Moderne sozusagen? Wie weit wollen die denn überhaupt inhaltlich mitreden oder inwieweit ermöglichen die einfach Freiräume und sei es durch eine Finanzierung für Kunst? Das lässt sich, glaube ich, auf den kompletten Medienbetrieb übertragen. Ich würde Al Pacino einfach mal ausklammern. Aus dem Blödsinn habe ich einfach nur den Innovatoren Spaß gemacht. Und dann finde ich genauso wichtig die erste Schlagzeile, wo du sagst, die Vogue Germany widmet sich dem Thema und kann mich eigentlich nur anschließen. Das ist eine Perspektive, die Haltung braucht, sowohl bei den Veranstaltern als auch in der Redaktion. Vogue Germany, klar, Zielgruppe ist vermutlich fast ausschließlich weibliche Leserinnen. Wäre geil, sowas mal in einem Herrenmagazin zu lesen oder in irgendwelchen anderen Publikationen eine ähnliche Perspektive einzunehmen. Insofern, ich bleibe optimistisch auch in der Haltung.
Ja, ich steige mal ein mit meiner Haltung. Meine Haltung ist ganz einfach. Du hast auf den Optimismus gesetzt und ich zitiere den großen, den wundervollen Jean-Paul Sartre, der mal sehr zu Recht gesagt hat, der Pessimismus ist der Optimismus derer, die nichts erwarten. Das fasst meine Haltung zu all diesen drei Beispielen, die ich verachtet habe, sehr pointiert zusammen. Punkt.
Fantastisch. So kurz und so knapp geht's, Leute. Ja. So kann man den Nagel auf den Kopf treffen. Ich liebe es.
Ihr Lieben, ja, wir sind durch. Zweite Folge Kulturschlagzeilen in drei Wochen. In vier Wochen wird es wieder Kulturschlagzeilen geben, in vier. Wir werden jetzt die nächsten beiden Wochen mit zwei Soli wieder bespielen, ob Marc jetzt anfängt oder ich, das diskutieren Marc und ich am Wochenende und dann sag mal, dann gibt es eine gemeinsame Folge und danach gibt es wieder die Kulturschlagzeilen. Wie immer gilt, gebt uns unsere Verehrung, gebt uns eure Verachtung, gebt uns eure Haltung, schreibt mit uns Schlagzeilen vor, was auch immer, bleibt mit uns im Kontakt.
Fugis, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sind sehr, sehr gespannt auf eure Haltung zu den News, auf eure Vorschläge. In dem Sinne, ihr hört alle vergangenen Folgen Fugengold auf fugengold.de und auf allen Podcast-Plattformen. Mir bleibt nur zu sagen, danke fürs Zuhören, bleibt golden und wir hören uns auf der anderen Seite.
Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt. Schenkt uns eure Verehrung und gebt uns eure Verachtung. Jetzt Fugengold abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio. Redaktion und Moderation Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Sprecherin Sam Stokes.